Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 11. November. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage. Heute nicht mit Carlo Masala von der Bundeswehr-Universität München, sondern mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er wird in diesem Podcast, wie wir am Dienstag ja schon angekündigt haben, künftig den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen erläutern und erklären. Mölling ist einer der gefragtesten Berater der politischen Entscheider und eine bekannte, kluge Stimme in den Medien. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern und ich freue mich wirklich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, Herr Schmitz. Guten Morgen. Ich freue mich auch.
Es sieht ja ganz so aus, als ob die russischen Streitkräfte nur mit dem angekündigten Rückzug aus Kherson tatsächlich begonnen haben. Die Ukrainer bleiben dennoch skeptisch und wittern eine Falle. Haben Sie denn Grund dazu?
Ja, ich glaube, man muss mindestens von ganz vielen kleinen Fallen ausgehen. Also die eine Falle ist, dass man, wenn man jetzt einfach in die Stadt reinmarschieren würde, dass man dann zusammengeschossen würde. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber der Weg dahin ist ja zahlreich vermint. Das ist das, was man annehmen muss. Also Sprengfallen an allen Straßen, über alle Straßen, teilweise auch in den Häusern. Das heißt, auch da geht es, glaube ich, um die Warnung, dass die Rückeroberung der Stadt selber einfach noch sehr lange dauern wird, weil man sehr vorsichtig vorgehen muss und wahrscheinlich unter Dauerfeuer liegen wird.
Aber diese Fragen beziehen sich jetzt nur darauf, was Sie sozusagen noch an Gemeinheiten zurückgelassen haben, aber nicht darauf, dass Sie im Grunde wirklich entschlossen sind, die Gebiete zu räumen und sich auf die andere Seite des Dnjepr zurückzuziehen.
Genau, also es sieht jetzt so aus, innerhalb der letzten 24 Stunden hat sich das, glaube ich, sehr verdichtet, das Lagebild, dass tatsächlich der Rückzug stattfindet, dass die Russen sich aus der Stadt zurückziehen, auf die andere Seite des Flusses gehen und damit tatsächlich die Stadt aufgeben.
Nun ist ja dieser Fluss riesengroß und alle Brücken sind gesprengt oder zumindest unpassierbar. Wie ist es denn dann überhaupt möglich, Zehntausende von Soldaten da auf die andere Seite zu bringen?
Ja, man hat das mit kleinen Booten, mit Pontons gemacht. Man hat eine schon zerstörte Brücke als Schutz genommen, damit man diese kleinen Fähren nicht angreifen kann. Heißt aber auch, dass man einen gewissen Teil des schweren Materials natürlich über diesen Fluss nicht mehr zurückbekommen hat.
Wir haben ja im Sommer gesehen, dass die russischen Streitkräfte sich geradezu in Panik aus den Gebieten östlich von Cherson zurückgezogen haben, als die Ukrainer da vorgestoßen sind, haben alles stehen und liegen lassen und sind offenbar einfach abgehauen. Nun sieht es auf den ersten Blick geordneter aus. Ist es tatsächlich so oder ist auch dieser Rückzug wieder mit Chaos verbunden?
Ich glaube, es ist eine Mischung und es ist eine sehr zynische Mischung. Man hat die Hochwertverbände, die hat man viel früher schon abgezogen, weil die braucht man ja noch. Also die gut ausgebildeten Soldaten, auch mit dem wichtigen Material, da hat man sich die Zeit genommen, die Leute rauszuholen. Dann die Gebietsverwaltung und das, was jetzt noch an Truppen da ist, sind im Grunde genommen die schlecht ausgebildeten, schlecht ausgerüsteten, wahrscheinlich gerade erst eingezogenen Soldaten, die im Grunde genommen als Kanonenfutter noch da bleiben. Und da vermittelt sich jetzt das Bild von Chaos und Panik, weil die natürlich jetzt quasi erst übers Radio oder übers Handy mitkriegen, dass sie wahrscheinlich alleine da bleiben, abgeschnitten sind von jeglicher Versorgung und damit das Kanonenfutter für die vorrückende Artillerie der Ukrainer sind.
Es gibt ja im Netz schreckliche Berichte, dass man Soldaten gesagt hat, sozusagen als letzten Befehl, besorgt euch Zivilkleidung und lauft in irgendeine Richtung. Dass sie praktisch einfach aufgegeben werden und ihrem Schicksal überlassen werden. Haben Sie eine Vorstellung davon, über wie viele Menschen wir da sprechen?
Die Zahlen gehen ganz wild durcheinander. Die einen sprechen von 40, die anderen von 20.000. Es ist aber eine schier quasi unvorstellbare Zahl. Das Perfide, was ich mir vorstellen kann dabei, ist, dass die Russen sagen, lauf mal los. Wir binden dadurch, also die Russen binden dadurch ukrainische Kräfte allein durch die Gefangennahme der Leute. Das heißt, sie müssen die Leute abtransportieren. Wenn sie verwundet sind, sind sie nach Kriegsrecht auch dazu verpflichtet, diese Leute zu versorgen. Das heißt, auch dadurch verlangsamen sie im Grunde genommen den Vormarsch der Ukrainer und sichern den Rückzug der hochwertigeren Truppen auf die andere Seite des Flusses.
Was glauben Sie, wie lange wird es noch dauern, bis diese Operation abgeschlossen ist? Also bis sozusagen die Ukrainer auf der einen Seite sind und die Russen auf der anderen Seite?
Also ich glaube nicht, dass wir es so sehen werden, dass man in die Stadt frühzeitig einmarschieren kann, auch weil sie quasi in Reichweite der russischen Artillerie bleiben wird. Das heißt, die Russen haben, glaube ich, bereits angekündigt, und es ist auch plausibel, dass sie einfach die Stadt permanent beschießen werden. Das heißt, es wird keine lebenswerte Stadt mehr sein, in die irgendjemand als Zivilist oder auch Soldat zurückkehren kann. Das heißt, das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, dann ist dieser Rückzug abgeschlossen. Ich glaube, die Ukrainer wissen aber auch ganz genau, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt direkt auf die Stadt weiter vorzurücken, sondern wenn man die Stadt tatsächlich nehmen will, dann wird man die Russen quasi von der Seite aus angreifen müssen, sodass sie sich aus ihren Verteidigungslinien herausbewegen müssen und damit das Artilleriefeuer auf die Stadt wiederum zu reduzieren. Also da wird kein direkter, sondern eher ein indirekter Plan, glaube ich, gemacht werden, um Kherson dann irgendwann wirklich befreit zu haben.
Wir sehen ja, dass die russischen Streitkräfte wohl in großer Zahl Minen verlegt haben. Der Selenskyj hat davon gesprochen, dass 170.000 Quadratkilometer vermint seien. Offenbar werden auch Fernwärmeeinrichtungen, andere Teile der zivilen Infrastruktur in Kherson von den abziehenden Russen gesprengt. Aber andererseits ist das doch ein Gebiet, wo zumindest aus der russischen Perspektive, sie sagen, das soll Teil unseres Landes werden. Wir wollen dort leben. Das gehört zu uns. Widerspricht das nicht der Erwartung, bald dort irgendwie eine russische Gesellschaft aufzubauen, dass man es so zerstört?
Ja, ich glaube, es zeigt vor allen Dingen den Zynismus und die Bereitschaft zur Lüge des russischen Regimes. Natürlich kann man in diesem Gebiet nicht mehr leben, egal wer, ob man Russe oder Ukrainer, Ukrainerin ist. Dieses Gebiet wird de facto aufgegeben. Es ist aber auch, darin liegt ja auch eine politische Tragik, wenn man das so sagen darf. Sie haben es ja eben schon angedeutet. Eigentlich ist das russisches Gebiet. Der russische Präsident darf das eigentlich gar nicht aufgeben, was er da gerade macht. Das ist ihm per Verfassung eigentlich verboten. Das interessiert ihn nicht. Er hat sich letztendlich mit dieser illegalen Annexion, die er vor ein paar Monaten durchgeführt hat, im Grunde genommen in eine politische Zwickmühle gebracht. Man hat überstürzt oder man hat sozusagen ein Gebiet anerkannt, das noch bekämpft wird oder um das man noch kämpft. Und jetzt auf einmal muss man das auch noch wieder hergeben. Interessanterweise hat das allerdings noch nicht zu großen Wellen in Moskau geführt. Offensichtlich ist es so, dass die Moskauer Gesellschaft und auch die Moskauer Politik so lange mit dem okay ist, was da passiert, solange sie selber nicht direkt davon betroffen sind. Wir erinnern uns zurück an die Teilmobilmachung. Das hat ja doch schon eine Eruptionswelle durch das Land geschickt, weil die Leute auf einmal direkt von diesem Krieg betroffen gewesen sind. Das ist dieses Mal offensichtlich noch nicht der Fall.
Auf der anderen Seite haben wir ja die ganze Zeit gesehen, dass Putin sich dann an Gesetze und Regelungen hält, wenn sie ihm nutzen und dass er wenig darauf gibt, wenn seine Interessen andere sind. Was spricht dafür, dass er sich ausgerechnet an die russische Verfassung halten sollte, wo er ansonsten alles an internationalem Recht gebrochen hat?
Naja, er existiert ja selber doch in einem politischen Ökosystem, das ihn auch mit stützen muss. Das heißt, ohne die anderen kann er auch nicht. Ich will jetzt nicht von der Symbiose sprechen, aber er kann natürlich innenpolitisch unter Druck geraten, wenn seine Hardliner sagen, du gehst nicht hart genug vor und außerdem hast du gerade die Verfassung verletzt. Das will, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt niemand, weil man in der Überlegung im Kreml sagt, naja, noch fahren wir offensichtlich besser mit diesem Präsidenten als mit einem neuen Präsidenten. Ich glaube, das ist das einzige Spiel im Hintergrund, das zum jetzigen Zeitpunkt Putin noch das politische und vielleicht auch das physische Überleben rettet. Das heißt, ihm ist auch klar, er muss diesen Krieg weiterführen, weil wenn man den Krieg anhält und sagt, wir verhandeln jetzt, dann hat man irgendwann ein Ergebnis und man wird aufgrund dieses Ergebnisses geprüft, bin ich ein guter oder schlechter Präsident, wenn man das mal so einfach sagen kann. Und das wäre gefährlich. Also wenn man sozusagen zur Abrechnung käme, über was hast du denn da geleistet, dann sehe das wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut für ihn aus.
Unabhängig davon, wie man das Ergebnis betrachtet, spricht ja viel dafür, dass der Krieg jetzt schon wegen des einsetzenden Winters eher ruhiger verläuft, dass die großen Operationen eigentlich vorbei sind und dass das eine Gelegenheit wäre für Putin mit Initiativen für Waffenstillstandsverhandlungen einen Keil zwischen die Ukraine und den Westen oder auch zwischen Europa und Amerika zu treiben. Erwarten Sie, dass er solche Initiativen startet?
Ja, also wir sehen ja, glaube ich, jetzt schon, dass die Rhetorik in diese Richtung geht und Putin selbst nicht, aber seine Trolle verbreiten diese Nachricht und gestalten eine Atmosphäre, in der das jetzt auf einmal ganz plausibel klingt und auch ganz attraktiv eigentlich klingt. Das werden wir auch in Deutschland jetzt in den nächsten Wochen erleben, dass diese Welle an Verhandlungsappellen uns wahrscheinlich in vielen offenen Briefen wieder erreichen wird. Und dabei wird komplett vergessen, dass das eigentlich nur darum geht, hier eine Atempause für die Russen zu bekommen. Und ich glaube, dass auf der anderen Seite Selenskyj das natürlich genau das jetzt voraussieht und versucht, auf der einen Seite militärisch so viel mitzunehmen, wie es geht, und auf der anderen Seite aber auch klarzumachen, das ist, wenn dann nur eine Atempause für Putin, das geht danach wieder weiter. Wenn ihr jetzt zu weit vormarschiert, rhetorisch, in der Verhandlungsrhetorik, dann lähmt ihr möglicherweise die möglichen Erfolge, die die Ukraine jetzt und in Zukunft noch machen kann. Ein Gedanke noch dazu. Wir haben ja in Deutschland schon seit 2-3 Wochen wieder so eine hochrauschende Welle von jetzt muss verhandelt werden, Rhetorik. Wenn die Ukraine das gemacht hätten, dann hätten sie Kherson jetzt wahrscheinlich nicht in der Tasche. Sie haben es noch nicht ganz in der Tasche, aber es ist sozusagen eine relativ sichere Bank, die sie haben. Das wäre Verhandlungsmasse gewesen. Jetzt ist es nicht mehr Verhandlungsmasse. Aus einer ukrainischen Sicht geht es darum, auch die nächsten Sachen vom Verhandlungstisch zu nehmen und es in die eigene Tasche sozusagen zurückzubekommen und nicht darauf zu warten, dass man nicht nur Gelände, sondern auch Menschen, darum geht's ja auch. Hier geht's ja um noch zehntausende Menschen, die in diesen Gebieten sind, dass die zur Verhandlungsmasse werden und im Zweifelsfalle an Russland fallen. Denn völlig klar ist auch, diesen Menschen wird es nicht gut ergehen.
Sie haben da eben davon gesprochen, dass es dann wieder offene Briefe geben wird. Das hört sich so ein bisschen so an, als ob wieder irgendwelche intellektuelle Forderungen aufstellen, dass die Welt besser werden soll. Aber es ist ja auch so, dass selbst höchste Militärs diese Position vertreten, dass nun der Zeitpunkt gekommen ist zu verhandeln und dass die Ukraine im Grunde militärisch erreicht hat, wozu sie imstande ist. Das ist der amerikanische Generalstabschef Mark Milley. Das ist ja nun wirklich nicht irgendeiner, der weit davon weg ist oder keine Ahnung hat, sondern der engste militärische Berater von Joe Biden. Da fragt man sich schon, ob das nicht vielleicht tatsächlich jetzt der Moment gekommen ist, dass man miteinander redet.
Naja, also erstmal haben wir keine Redebereitschaft auf der Seite Russlands. Und zweitens, selbst wenn sie einen Waffenstillstand, wollen wir gar nicht von Frieden reden, wenn wir einen Waffenstillstand erreichen, wie brüchig ist der denn oder wie fest ist der denn? Wer vertraut denn Putin eigentlich? Das ist doch eigentlich die Frage, die man sich stellen muss, weil ein Vertrag gilt ja also dann nur zwischen Menschen, wenn man darauf vertrauen kann, dass er eingehalten wird. Und dieses Vertrauen kann einem zum jetzigen Zeitpunkt niemand geben. Dass die Militärs das sagen, da muss man ganz klar auch sagen, ja, das sind militärische Berater, die haben wir auch hier in Deutschland, auch ganz hochrangig. Die haben aber auch ein Eigeninteresse. Die haben möglicherweise nicht das Interesse daran, noch mehr von ihrem Material zu verlieren, sondern möchten ganz gerne, dass dieses ständige Abgeben von Material aufhört. Auch diese Diskussion haben wir halboffen zumindest in Deutschland gehabt. Und dafür wäre es gut, wenn der Krieg aufhört. Das dient aber der europäischen Sicherheit nicht und damit auch nicht der amerikanischen Sicherheit. Denn die Amerikaner sind ja quasi nur hierhin zurückgekehrt und unterstützen die Ukraine gerade so stark, weil ihnen klar geworden ist, bei ihrem Primärziel, China unter Druck zu setzen oder in Schach zu halten, hilft ein unsicheres Europa nicht. Von daher ist es gut, dass Joe Biden, den man vielleicht manchmal als zögerlich sehen mag, dennoch sehr klar ist, dass das, was das Militär sagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht seine Strategie ist.
Ich danke Ihnen, Herr Mölle.
Ich danke Ihnen.
Das war Ukraine die Lage zum ersten Mal, allein mit Christian Mölling. Wir hatten ja am Dienstag so eine Art Übergabe, wo wir alle drei zusammen waren, noch mit Carlo Masala. Wenn es Sie interessiert hat, finden Sie die nächste Folge am Dienstag bei stern.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie noch mehr zu aktuellen Themen erfahren wollen, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast, heute wichtig. Ganz herzlichen Dank und bis kommenden Dienstag.
Ich danke Ihnen, schönes Wochenende.